SWR 2.
Ums Entschleunigen geht es jetzt bei uns. Die Kontext-Sommerserie in den großen Ferien heißt «Vom Tun zum Nichtstun». Und da macht sich Cornelia Cassis heute zusammen mit Marc Ricklin auf eine Reise mit 4 Stationen. Marc Ricklin ist Lehrbeauftragter an der St. Galler Hochschule für angewandte Wissenschaften und gleichzeitig ist er der Schweizer Landesvertreter des Vereins zur Verzögerung der Zeit. Er hat sich dem heiteren Ernst verschrieben. In St. Gallen hat er eine Meldestelle für Glücksmomente errichtet. Und er hat dort an einer Mauer eine folgenreiche Inschrift entdeckt. Hier beginnt die gemeinsame Reise.
Es ist laut in der Kurve auf der Hauptstraße durch St. Georgen über der Stadt St. Gallen. Die Autos rasen um die Kurve. Wir stehen an der Straße, Marc Ricklin und ich. An der Mauer gegenüber steht in einfachen, rosa türkisfarbenen Lettern die Frage: Heute schon gelebt? Irgendwer muss sie irgendwann hingesprayt haben an diese Mauer in der Kurve, in der es vorwärts zu blicken gilt, damit man nicht aus seiner Bahn gerät. Für Marc Ricklin, den schweizerischen Landesvertreter des Vereins zur Verzögerung der Zeit und den Sammler von Glücksmomenten, ist es die erste Station auf unserem gemeinsamen Gang auf der Suche nach einem anderen, lebensfreundlicheren Umgang mit der Zeit.
Heute schon gelebt? Fragezeichen. Ich lese täglich seit sicher 2-3 Jahren. Diese Fragestellung, heute schon gelebt, ist eine Art Erinnerungsruf, ein Weckruf auch, sich diese Frage immer wieder zu stellen. Mich fasziniert auch, darüber nachzudenken, wer hat das wohl geschrieben? Wie alt ist die Person? Ich finde es eine untypische Frage, um sie auf einer Straßenmauer zu hinterlassen. Sie ist auch vor etwa einem Jahr übermalt worden. Es war nicht mehr gut sichtbar. Und wenn man ganz genau guckt, man sieht es fast nicht. Es gibt auch Antworten auf diese Frage. Also rechts steht ganz schwach ja, und ein bisschen weiter links unten steht ganz schwach und wie.
Heute schon gelebt, Marc Ricklin?
Ich habe heute schon gelebt. Und zwar heute Morgen schon aufzustehen, irgendwann die kleinen Kinder zu sehen, die strahlen, in Kinderaugen zu sehen.
Woran würde man erkennen, dass man noch nicht gelebt hat heute?
Dass man vielleicht gelebt wurde, fremdbestimmt ist, keine Zeit hatte, über sich, sein Leben nachzudenken, auch Wichtiges zu tun, nicht nur Dringendes. Ein bisschen aus dem eigenen Leben auszusteigen, ist mit Distanz zu betrachten.
So gesehen ist Leben ja ein Luxus.
Ja, ist der Unterschied zwischen Überleben und Leben.
Und nun, was zunächst einfach mal eine kleine Beobachtung war, dann ein Weckruf wurde, dann Anlass gab zu philosophischen Überlegungen, ist jetzt zu einem Projekt geworden, Marc Ricklin. Was haben Sie vor?
Für mich ist es ein kleines Abenteuer, Wege zu suchen, herauszufinden, wer diesen Satz, diese Frage hier auf die Mauer geschrieben hat, mit welchem Motiv. Die Frage ist jetzt, wie finde ich diese Person? Ich möchte das gerne öffentlich ausschreiben. Diese Person zum Abendessen einladen, über diese Frage philosophieren und gleichzeitig natürlich auch diese Frage öffentlich machen. Also ich sehe die Möglichkeit, dass man nicht nur daran vorbeifährt, sondern auch einer breiteren Leserschaft diese Frage mal ins Ohr setzt und darüber nachzudenken.
So gesehen ist das jetzt eine Marc Ricklin typischer Weg, vom Nichtstun zum Tun zu kommen.
Ich denke, es gehört zu meiner Methodik, also sorgsam wahrzunehmen, nicht nur vorbeizulaufen. Ich möchte auch eine Straßenumfrage machen, genau an diesem Punkt hier, und Leute fragen, ob sie es überhaupt schon gesehen haben. Das ist nicht selbstverständlich, obwohl es sehr deutlich ist. Also nicht mit Scheuklappen durch die Welt zu laufen, sondern vielleicht ein bisschen langsamer zu gehen, darüber nachzudenken und unbedingt mit anderen auch ins Gespräch zu kommen. Also auch Öffentlichkeit herzustellen für solche für mich absolut wichtige Schlüsselfragen.
gehen wir jetzt hin?
Wir spazieren jetzt Richtung Innenstadt, Richtung Lagerhaus, wo die Meldestelle für Glücksmomente und der Verein zur Verzögerung der Zeit Sitz haben.
Dann gehen wir dahin.
Margret Ling nimmt sich Zeit für unser Treffen. Den ganzen Tag, wenn es beliebt, sagt er. Also haben wir vor dem Gang zur Mauer mit der Lebensfrage erst einmal Tee und Cappuccino getrunken und uns ein wenig angesehen. Mark Ricklin, ein graziler Mitvierziger, hohe Stirn, feine Brille, fortschreitendes Weiß im dunklen Bart. Er ist hellwach und notiert sich immer mal wieder etwas in sein Notizbuch. Und wir haben einiges voneinander erfahren. Dass er Pädagogik und Soziologie studiert hat, dass er spät noch Vater von zwei kleinen Töchtern wurde und das Geld für seine vierköpfige Familie mit einem Lehrauftrag an der St. Galler Hochschule für angewandte Wissenschaft verdient und auch mit freien Aufträgen. Dass er der älteste Sohn von 6 Kindern ist, die Mutter Lyrikerin, der Vater früher Rektor der Hochschule St. Gallen und Professor für politische Wissenschaften. Eine Kindheit mit viel Literatur, mit viel Musik, mit vielen Gesprächen über Gott und die Welt, mit vielen Büchern und genügend Geld. Mark Ricklin, ein Glückspilz und immer noch ein Sammler von Glücksmomenten, mit einem kleinen Büro in St. Gallens Lagerhäusern, ein Katzensprung vom Bahnhof entfernt. Da steht auf einem unauffälligen Schild eine auffällige Aufschrift. Meldestelle für Glücksmomente.
Wir sind in der Meldestelle für Glücksmomente angekommen. Ein kleiner Raum auf 13 Quadratmeter, wo das kleine Glück sorgsam archiviert wird.
Wenn ich mich jetzt so umschaue, muss ich schon sagen, es wird wohl ganz viele Glücksmomente geben, weil der freie Raum ist klein und der besetzte ist sehr groß.
Da sind natürlich viele Papiere, Bücher und so weiter gelagert. Es ist gleichzeitig so der Brutkasten meiner Ideen. Ich fühle mich hier seit 12 Jahren wie angewurzelt und langsam wächst der Raum zu.
Wer meldet sich?
Also es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass mir Leute die Türe einrennen. Das hat etwas mit Glück zu tun. Also ich muss das Glück aufsuchen. Ich komme mit den Leuten ins Gespräch, indem ich in meinem Umfeld immer wieder mal nachfrage, indem ich Aktionen mache im öffentlichen Raum und dann quer durch alle Generationen, Schichten, Kulturen auch Antworten bekomme auf diese Frage.
Ich möchte 3 Beispiele hören von Ihnen, Mark Ricklin, über die Glücksmomente, die jetzt in dieser Meldestelle quasi wohnen.
Ich habe hier hinten Rollen. Sollen wir die kurz aufspannen? Mhm. Also gerade bei öffentlichen Aktionen ist es so, dass ich bei einer alten Hermes-Schreibmaschine Faxrollen einspanne und dann diese Momente aufgeschrieben werden. Vielleicht ein Beispiel, meine ersten Fingernägel nach jahrelangem Nägel abbeißen. Ich finde, das ist wie ein kleines Guckloch in die Geschichte eines Menschen. Vielleicht dramatischer das Aufwachen des eigenen Sohnes nach 8 Monaten im Koma. Also es gibt ein ganz breites Spektrum an solchen Momenten. Oder eine Frau, die gemeldet hat, dass sie 2 Frauen beobachtet hat, wie sie gekichert haben. Sie wusste nicht, weshalb, aber sie selber musste auch lachen. Also Humor kann sehr ansteckend sein. Humor ist eine Art Sauerstoff, ein kleines Trampolin ins Glück.
Wenn Sie sich jetzt selber melden würden in der eigenen Meldestelle für Glücksmomente, was wäre Ihre heutige Glücksmeldung?
Also es ist in der Tat so, dass ich mir wöchentlich melde und ich bin der fleißigste Melder. Alles muss zuerst in einem selber brennen, was man in anderen entfachen will. Meine Meldung heute wäre das große Glück, dass meine jüngere Tochter gestern aus dem Spital, aus dem Kinderspital entlassen wurde, nach einem schweren Infekt und wir mehrere Tage nicht wussten, in welche Richtung es geht. Und dieses Glück, wenn das Kind wieder an Stärke gewinnt, wieder Schalk in den Augen hat, Lust hat auf Blödsinn machen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
Glück haben allein reicht nicht, steht da bei Ihrem Pult. Man muss es auch merken.
Ja, es ist einfach, man verpasst unglaublich viel, wenn man nicht bewusst wahrnimmt. Und zwar geht es bei mir immer um das ganz kleine Glück. Es wäre zynisch zu behaupten, man könne Einfluss nehmen auf das große Glück, ob man gesund ist, krank ist, ob man Glück hat in der Liebe. Mir geht es um ganz, ganz kleine Glück. Und ich glaube, jeder Mensch kann das erleben. Das hat mit der eigenen Sichtweise auf die Welt zu tun. Und es lohnt sich, eben aufmerksam zu sein.
Dieses Aufmerksamsein, das Ihnen ganz wichtig ist, Mark Recklin, ist das ein Tun oder ein Nichtstun?
Für mich ist es natürlich ein Tun. Also häufig ist ja das Tun nicht unbedingt sichtbar. Ich glaube, das Entscheidendste passiert immer im Innern. Und das ist ja von außen unsichtbar. Also Momente des Nichtstun von außen sind häufig ganz aktive Momente im Innern. Da wirken Leute manchmal auch apathisch von außen, weil sie eben in der Innenwelt sind.
Das klingt angesichts unserer agilen, aktiven, mobilen, flexiblen Welt etwas weltfremd. Sind Sie ein Weltfremder?
Ich hoffe es nicht. Aber ich verstehe, dass das so wirken könnte. Ich glaube im Gegenteil, ich fühle mich mitten im Leben. Mir ist ganz wichtig, eben vor allem auch inwendig zu lernen, nicht nur auswendig. Also auf innere Prozesse auch zu achten, auch Dinge zu tun, die vielleicht von außen nicht so spektakulär sind, aber dadurch vielleicht zum wirklich Wichtigen vorzustoßen.
Das Merken, das Achtsamsein, das Aufmerksamsein spielt eine ganz große Rolle. Das braucht ja auch eine bestimmte Seelenruhe, es braucht auch eine bestimmte Stressfreiheit. Sie sind einer, der sich ohne Handy durch die Welt bewegt. Können Sie sich das leisten?
Offensichtlich kann ich es mir leisten. Ich hatte noch gar nie eins. Was man nie hatte, fehlt einem vielleicht auch nicht. Ich glaube, dass ich auch anfällig wäre auf Handy. Also ich genieße es unglaublich, in einem Gespräch zu sein, ohne gestört zu werden. Einfach da zu sein, in einem Moment. Also ich finde, das hat eine Qualität, in einem Moment zu sein. Also den Begriff habe ich gerade letztens gelesen, Monotasking. Man spricht nur von Multitasking. Den Begriff liest und hört man gar nicht. Mir ist es wichtig, etwas richtig zu tun.
Was sagen Sie, wenn einer sagt, wenn Sie zum Beispiel so mit Rollen unterwegs sind, wo Glücksmomente in einer alten Maschine zu notieren sind, Sie sind ein Hofner?
Das bringt mich zum Schmunzeln. Ist übrigens grundsätzlich auch die Hauptreaktion auf diese Aktion, im öffentlichen Raum nach Glück zu fragen, Glück zu sammeln, ist ein wohlwollendes Kopfschütteln. Und da ist eigentlich sehr viel drin. Einerseits ein gewisses Unverständnis, was soll das? Aber eigentlich eine Sympathie. Ein Schmunzeln. Und das ist ein ganz guter Ausgangspunkt für eine eigene Reflexion. Aber diese Irritation, diese harmlose Irritation, löst einen eigenen Denkprozess aus.
Sind Sie ein Privilegierter?
Ich fühle mich sehr privilegiert. Ich finde es auch wichtig, sich der eigenen Privilegiertheit bewusst zu sein. Meine Existenz war immer gesichert. Bin in einer großen Familie aufgewachsen, ein großes Glück. Konnte gute Ausbildungen machen. Und das ist ein unglaubliches Privileg.
Wir werden jetzt den Ort wechseln. Nicht weit zu gehen haben wir. Sie gehen zwar sehr gerne und sitzen nicht so gerne. Sie sind ein Flaneur.
Das wäre wahrscheinlich ein Kompliment, das nicht ganz auf mich zutrifft. Ich wäre gerne häufiger Flaneur. Sitze doch zu viel. Nietzsche hat mal gesagt, jeder Gedanke, der im Sitzen entsteht, ist verdächtig. Ich glaube, dass durchs Gehen ganz viele gute Gedanken auch entstehen. Die Gedanken entspringen dem ganzen Bewegungsapparat und deshalb ist diese kleine Wegstrecke zwischen diesen beiden Ateliers für mich eigentlich sehr wertvoll.
Wo gehen wir hin?
Wir laufen jetzt durch einen ganz langen Flur im Lagerhaus und kommen dann zum Verein zur Verzögerung der Zeit. Ich glaube, dass Glück und Zeit sehr viel miteinander zu tun haben.
Was denn?
Also Glück, hat jemand mal gesagt, ist die Zeit, in der man sie vergisst. Das ist sehr wohltuend, sich selber zu vergessen, die Zeit zu vergessen, ist nicht allzu häufig. Aber man nennt das auch Flow-Momente, da ist man im Fluss, man ist so mit einer Person oder einer Sache beschäftigt, dass man den Rest um sich herum vergisst.
Nach der Mauer mit der existenziellen Frage und der Meldestelle für Glücksmomente gehen wir zur dritten Station, zum Büro des Landesvertreters zur Verzögerung der Zeit. Wir gehen durch einen endlos langen Gang einer breiten roten Linie entlang
und Mark Ricklin erzählt von seiner Liebe zu diesem Lagerhaus, weil es ihn an die Zeit in Berlin erinnert, in der er eine Studie über Straßenkinder machte und dazu erstmal viel Schweizerisches und Saturiertes abstreifen musste, auch Umständliches wie den Konjunktiv, der helvetische Konjunktiv in der Bäckerei beispielsweise. Ich hätte gern drei Brötchen. In Berlin lernte er, ich kriege drei Brötchen zu sagen und den Blick auf die hiesige Verwöhntheit zu schärfen. Wir sind angekommen im Raum zur Verzögerung der Zeit. Mark Ricklin ist der schweizerische Vertreter dieses Vereins. Heißt das, dass es diesen Verein mit dem bemerkenswerten Vereinszweck in mehreren Ländern gibt?
Das ist richtig, ja. Also es riecht ja nicht danach, dass es ein ernsthafter Verein ist. Der ist aber 1990 gegründet worden an der Universität in Klagenfurt, hat sich dann ausgebreitet. Inzwischen ist es so, dass es weltweit etwa 700 Mitglieder gibt. Es geht darum, dass wir ein loses Netzwerk sind an Leuten, die sich damit beschäftigen. Und unser gemeinsamer Nenner, der einzige, ist eigentlich, dass wir alle es noch nicht können.
Mit der Zeit umgehen.
Mit der Zeit umgehen, oder sie Zeit genügend verzögern.
Was ist denn gut an der Verzögerung der Zeit? Ich meine, es ist vielleicht ja auch eine Illusion, sie verzögern zu können. 24 Stunden sind 24 Stunden.
Ja, da ist Kronos angesprochen. 24 Stunden sind 24 Stunden. Das heißt, die getaktete Zeit, die kann man nicht verändern. Aber es gibt noch Kairos, die innere Zeit, die gefühlte Zeit. Es ist ja ein Missverständnis im Titel des Vereins. Es geht natürlich nicht grundsätzlich um Verzögerung, das wäre Blödsinn. Sondern es geht darum, zu erkennen, wann Verzögerung angesagt ist, wann Beschleunigung, mit verschiedenen Tempi zu spielen, sie bewusst einzusetzen. Und ich glaube, dass gesellschaftlich gesehen wir auf der Seite der Beschleunigung sind, es einige Entschleunigung, Verzögerung brauchen könnte. Wo der Sinn liegt, der Verzögerung, ich glaube, dass in vielen Entscheidungsprozessen zum Beispiel es gut wäre, man würde sie verzögern, verlangsamen, um zu einer besseren Entscheidung zu kommen.
Mögen Sie Gedankenstriche?
Mag ich, ja. Es sind Formaten, es sind Leerstellen, es sind Pausen. Pausen werden unterschätzt. Ich glaube, dass dort eigentlich das Entscheidende passiert.
Wir sind jetzt in einem Raum, den schätze ich jetzt mal viermal größer ein als die Meldestelle für Glücksmomente. Wir stehen gerade vor zwei großen Schriftzügen. Da steht drauf, haben wir Sie aufgehalten? Fragezeichen. Und auf dem anderen Plakat, haben Sie heute schon nichts gemacht? Haben Sie heute schon nichts gemacht, Mark Ricklin?
Wenn ich ganz streng mit mir bin, glaube ich, das ist heute noch nicht vorgekommen. Aber ich hatte am Morgen zwischen 6 und 7 eine ganz ruhige Stunde. Die nutze ich häufig zum Schreiben in meinem Logbuch. Und nichts in einem weiten Sinne ist natürlich nicht nichts, aber es ist eine stille Beschäftigung, ein bewusster Umgang mit meinem Alltag. Ich habe zurückgeblickt auf die Tage im Spital und habe dort nach kleinen positiven Momenten gesucht.
Eben, das ist ja noch schwierig mit dem Nichtstun. Was ist es denn?
Da könnte man jetzt lange diskutieren, philosophisch gesehen. Was ist nichts? Ich glaube, in der Frage ist einfach enthalten, gab es heute schon einen leeren Moment? Gab es schon Stille? Gab es schon Langsamkeit? Gab es die Möglichkeit, aus dem eigenen Leben rauszusteigen, es von außen zu betrachten? Gab es einen Moment, ein wirkliches Gespräch zu führen? Also das sind leere Momente, Leerzeiten, ganz etwas Wichtiges.
Leere Zeiten, sagen Sie, da sind wir ja ganz nahe beim Müßiggang. Würden Sie sich selbst als Müßiggänger verstehen?
Ich wäre gerne einer. Vielleicht werde ich irgendwann einer. Ich bin zumindest dabei, mich selber und meinen Alltag kritisch zu beobachten. Immer wieder solche Zeiten einzuschalten, um das wirklich Wichtige zu tun. Aber ich bin erst auf dem Weg dazu.
Wir sind immer noch im Raum zur Verzögerung der Zeit oder des Vereins zur Verzögerung der Zeit. Mark Ricklin, sind Sie ein Spätzünder?
Ich bin auf jeden Fall ein Spätzünder. Also ich war in meiner Entwicklung, glaube ich, auch im Rückblick häufig verzögert, und zwar nicht bewusst. Es war keine gewählte Verzögerung. Aber bei mir ging es eigentlich sehr lange, bis ich den Knopf aufgemacht habe. Und das hilft mir heute sehr, auch im Umgang mit Kindern, mit Jugendlichen, in Entwicklungsprozessen sehr viel Respekt zu haben vor dem inneren Fahrplan jedes Menschen. Jeder Mensch hat ein angeborenes inneres Tempo, einen inneren Rhythmus, und den kann man nicht einfach so verändern.
Sind Sie da manchmal auch skeptisch, wenn Sie die Entwicklungen in Bildungswesen beobachten, wo so früh gemessen und standardisiert wird?
Da bin ich sehr skeptisch. Es ist mir ein Graus, dass meine Kinder nächstens in die Fangarme der Leistungsgesellschaft geraten und ganz schnell der soziale Vergleich wichtig wird. Ich glaube, dass das Spektrum einer guten, normalen Entwicklung sehr viel breiter ist, als es in unserer Gesellschaft bewertet wird. Und mir ist es ganz wichtig, einfach Kindern Raum zu lassen, Zeit zu lassen, Umwege zu gehen. Die Umwege sind häufig die besten.
Wie machen Sie das denn mit Ihren eigenen Kindern?
Meine Kinder sind noch klein, 2,5 und 4,5. Wir werden erst konfrontiert werden mit diesen Fragen. Ich bin selber gespannt, wie ich damit umgehe. Also mir ist es wichtig, Rituale zu pflegen mit meinen Kindern. Rituale, die zur Ausstattung ihrer Kindheit gehören. Ein Beispiel dafür ist Hanami, habe ich entdeckt in einem japanischen Film. Es geht darum, dass man die Kirschblütenzeit nutzt, um unter diesen Bäumen zu picknicken, diesen Moment zu zelebrieren, auch zu wissen, der kommt jedes Jahr und wir feiern das als Familie.
Das heißt, Sie sind mit Ihrer Familie unter dem Kirschbaum gesessen im Frühjahr und die vorhergehenden Frühjahre alle auch schon?
Ja, ich habe das jetzt dieses Jahr zum 4. Mal erlebt und seither haben wir das als Familienritual durchziehen können. Wir hatten Glück, jedes Mal super Wetter erwischt. Und da ist eigentlich so das Carpe Diem auch drin. Also man muss den Tag pflücken, den richtigen Moment erwischen und dem auch Bedeutung geben.
Station 4. Wir sind im gläsernen Wartehäuschen zwischen Gleis 2 und 3 am St. Galler Bahnhof. Mit uns sitzen noch drei wartende Fahrgäste und eine Katze im Korb auf den harten Bänken. Margriklin stört es nicht, wenn die mithören, wenn wir vom Matura-Schlaf, von der Qualität des Wartens und vom Geflüster aus Bahnhoflautsprechern reden.
Also Bahnhöfe sind für mich gesellschaftlich gesehen ganz spannende Orte, sind Mikrokosmen, wo sich verschiedene Kulturen, Schichten, Generationen treffen. Ursprünglich das Tor zur Stadt, ein besonderer Typus von öffentlichem Raum.
Es sind auch Zwischenorte, man kommt von irgendwo, kommt an, geht irgendwo hin. Zwischenorte interessieren mich gerade im Zusammenhang mit dem Tun und dem Nichtstun auch. Wie sehen Sie den Übergang vom Tun und vom Nichtstun?
Spontan fällt mir der Begriff des Wartens ein, weil wir sind jetzt in einem Wartehäuschen. Interessant ist, dass auf Bahnhöfen die historischen Wartesäle sind abgeschafft worden. Ich habe das mal recherchiert, das hat zu tun mit dem Taktfahrplan. Das Warten wurde abgeschafft. Ich glaube, Warten ist eine solche Übergangsstation. Für mich ist es geschenkte Zeit. Für viele ist es anstrengend zu warten. Einfach ein leerer Moment. Wunderbare Situation.
Würden Sie sagen, wir sind keine guten Wartenden mehr?
Würde ich ganz klar sagen, ja. Ich habe das auch im Stau schon untersucht. Ich habe eine Aktion gemacht, Happy Rush Hour. Schon 70 Sekunden vor dem roten Signal zu warten, ist eine Belastungsprobe. In anderen Kulturen wartet man 3-4 Stunden in der Schlange aufs Boot. Wenn man an die Reihe kommt, hat es keins mehr. Also warten ist auch eine Kunst.
Nun kann ja jemand sagen, es ist eine zivilisatorische Errungenschaft, dass wir eben nicht mehr so warten müssen, sondern dass wir unsere Zeit besser nutzen.
Ich bin kein Vertreter des Zeitmanagements. Ich finde es ein Verlust, wenn man die Formaten streicht. Die haben eine ganz wichtige Funktion. Und in diesem Wartehäuschen zu sitzen, zu warten, verschafft einen kurzen Moment der inneren Ruhe auch. Eine Zeit, die nicht gefüllt ist.
Und eine Zeit, die auch nicht genutzt ist, würde nun der Zeitmanager sagen.
Eine Zeit, die nicht im konventionellen Sinn genutzt ist. Ich glaube, sie ist sehr gut genutzt, weil sie plötzlich Gedanken hochkommen lässt, für die normalerweise keine Zeit ist.
Wir warten jetzt, damit wir uns weiterhin verstehen, bis die Durchsage vorbei ist. Mark Rieglin, der Bahnhof war auch vor einigen Jahren ein Ort des Geschehens, eine Kunstgeschichte, die hieß der Matura-Schlaf. Erzählen Sie.
Der Matura-Schlaf fand 2001 in Romanshorn statt, auf einem kleinen Bahnhof. Es ging darum, dass ich eine Anfrage hatte von einem privaten Gymnasium, die ersten Maturanten, Maturantinnen, ob ich ein Ritual erfinden könnte, die diesem Begriff Maturus gerecht wird. Und ich hatte ziemlich schnell die Idee des Matura-Schlafs. Nämlich, dass aus meiner Sicht Maturus reif eigentlich nicht nur heißt, nur das eigene Fass zu füllen mit möglichst vielen Fakten, sondern dass in der Bildung noch um ganz andere Dinge gehen könnte, muss ich leider sagen. Zum Beispiel einen guten Umgang mit Zeit zu lernen. Die Kompetenz, sich situationsunabhängig regenerieren zu können, finde ich unglaublich wichtig.
Sie finden das wichtig, das ist das eine. Sie sind nun aber auch selber Lehrbeauftragte. Wie setzen Sie das im sehr vollbepackten Lehrplan eines Lehrbeauftragten ganz konkret um?
Es ist tatsächlich so, dass der Stoffumfang immer noch mehr zunimmt. Es wird nicht weggelassen, es wird neu dazugepackt. Die Konsequenz darauf ist, dass Bildung noch verschulter wird. Ich versuche mir einfach die Freiheit zu nehmen, Pausen einzuschalten, immer wieder den Rhythmus zu brechen, Zeit zu gestalten, ganz bewusst. Man spricht auch vom vierten Pädagogen, das ist die rhythmisierte Zeit. Immer wieder aufzubrechen, Räume zu verlassen, um dadurch einen aktiven Prozess zu lancieren.
Das, was Sie zum Matura-Schlaf erklärt haben, Mark Ricklin, macht zwar so die Hintergedanken deutlich, trotzdem kann ich mir die Aktion ganz konkret noch nicht vorstellen. Wie war das?
Ja, wir haben auf dem Bahnsteig Betten installiert. Die Prüflinge haben die Aufgabe bekommen, sich umzukleiden, ins Pyjama, ins Bett zu legen, sich unter erschwerten Bedingungen zu regenerieren, zu erholen, im besten Fall einzuschlafen. Wir haben das mit Experten beobachtet. Jeder Kandidat, jede Kandidatin hat ein ausführliches Gutachten bekommen. Sehr schön war, dass der Bahnhof mitgespielt hat. Der Fahrdienstleiter war bereit, alle Ansagen in dieser Zeit zu flüstern. Also es hieß zum Beispiel, flüsternd, soeben eingetroffen auf Bahnsteig 2, der Regionalzug aus St. Gallen: Bitte verhalten Sie sich ruhig, auf Bahnsteig 2 wird G schlafen.
Sind Sie ein Widerstandskämpfer?
Ich selber würde mich nie als Kämpfer beschreiben. Es ist viel zu wenig Kampf und Krampf dabei bei dem, was ich mache. Es ist sehr spielerisch. Es ist aber sicher auch eine Kritik enthalten. Ich bin nicht zufrieden mit unserem Bildungssystem. Ich habe ganz andere Vorstellungen. Versuche die im Kleinen auch zu erproben, Versuche zu machen und glaube daran, dass ich etwas ändern kann.
Sind Sie ein Träumer?
Auf jeden Fall. Ich hoffe, ein Träumer, der die Füße auf dem Boden hat.
Wo stoßen Sie an mit Ihrer Art zu denken und zu leben?
Ich stoße immer wieder an, weil es zum Teil fremd ist. Aber mir ist es natürlich ganz wichtig, anzustoßen. Weil dort, wo man anstößt, ist eine Grenze, die es zu überwinden gilt. Und ich hoffe, dass ich immer wieder anstoßen werde.
Sie sind also kein Harmoniesucher?
Nein, ich glaube daran, dass dort, wo Widerstand ist, dass dort das meiste Potenzial liegt.
Sie haben gesagt, Sie sind kein Kämpfer, aber Sie scheuen den Widerspruch und den Widerstand überhaupt nicht und Sie erregen auch gerne Anstoß. Könnte man das alles, was wir jetzt an vier Stationen miteinander besprochen haben, zusammenfassen, dass Sie von heiterem Ernst getragen sind?
Auf jeden Fall.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.